Liebe Gäste, liebe Geschwister, welche Bedeutung haben für euch kirchliche Feiertage? Als Adventisten haben wir ja meistens da so ein gespaltenes Verhältnis und kirchliche Feiertage spielen für uns keine besonders große Rolle. Aber viele Feiertage, die es ja auch gibt, erinnern ja an biblische Begebenheiten. Und zurzeit ist ja Pfingsten. Und ich weiß nicht, was ihr mit Pfingsten verbindet. Ich verbinde mit Pfingsten eigentlich immer schlechtes Wetter. Denn jedes Mal, wenn Stehwa ist, ist schlechtes Wetter. Das erste Jahr seit, ich glaube, 8 Jahren oder so, dass wirklich mal schönes Wetter ist an Pfingsten. Jedenfalls hier in unseren Breiten. Und die Pfadfinder nicht im strömenden Regen laufen müssen. Beim Abschlusslager, da war schon mal schönes Wetter. Aber so unterwegs eigentlich immer schlechtes Wetter. Was verbindest du mit Pfingsten? Ich habe eine Umfrage im Fernsehen gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendeiner von diesen deutschen Komikern, der sich so in die Fußgängerzone gestellt hat und gefragt hat, sind Sie auch für die Abschaffung des Pfingstsonntags? Und die Menschen haben sich aufgeregt, dass den Arbeitnehmern schon wieder ein freier Tag weggenommen wird und dass sie arbeiten sollen. Und sie haben gar nicht gemerkt, dass sie durch diese Frage natürlich auf die falsche Fährte geführt wurden. Weil alle haben an den Pfingstmontag gedacht, um den es ja geht, ob er nicht auch abgeschafft werden sollte. Aber die Frage war Pfingstsonntag. Was ist Pfingsten für uns? Was sind diese kirchlichen Feiertage? Sitzen wir vielleicht so in einem Zug des Kirchenjahres, der immer wieder an so ganz bestimmten Stationen hält? Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten. Erntedank, ja, ihr wisst, so einige Stationen, wo wir besondere Dinge zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken. Heute stehen wir an der Station Pfingsten. Und was wissen die Menschen darüber? Ich habe in der Schule gefragt, in der Zeit so vor Ostern, weil wir auch so den Lehrplan schon so ein bisschen auch an den Kalender natürlich auch anlehnen, in den Geschichten, die wir dort mit den Kindern auch durchgehen, und gefragt, warum wir eigentlich Ostern feiern. Und fast alle wussten das, was damals geschah. Also die einen sprachen von der Kreuzigung, die anderen von der Auferstehung, je nach Schwerpunkt, aber das haben die meisten Kinder damit verbunden. Und das war so in der zweiten Klasse, also relativ kleine noch. Ein paar wenige haben auch an die Geburt gedacht, aber ihnen wurde schnell klar, nee, das ist ja Weihnachten. Aber zum ersten Moment tatsächlich kam auch diese Antwort. Als wir jetzt so vor Himmelfahrt waren, was kam dort als Antwort? Unisono, Vatertag. Da sind die Männer mit dem Bollerwagen unterwegs. Das wussten alle. Aber dass dieser Feiertag ja Christi Himmelfahrt war, wussten sie nicht. Mancher wusste noch, dass in diesem Jahr es auch der 1. Mai war und somit 2 Feiertage auf einen Tag fiel, wobei der 1. Mai ja kein kirchlicher Feiertag ist. Aber Vatertag und der Bollerwagen, das war den meisten geläufig. Und Pfingsten? Auch da wussten sie nichts damit anzufangen. Sie wussten nur, da gibt es Ferien, die Pfingstferien. Aber gibt es da tatsächlich eine Verbindung zur Bibel? Das war alle nicht, oder den meisten, bis auf, glaube ich, einen, war das nicht bewusst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das genau heute auch für uns eine wichtige Aufgabe ist, den Menschen diese interessanten Geschichten, die zu diesen Zeiten passieren, auch wieder nahe zu bringen. Denn es ist ja nicht nur so, wenn man Kinder fragt, dass sie davon keine Ahnung mehr haben. Es gibt ja auch Umfragen, wo die Menschen auf der Straße gefragt werden. Und auch dort gibt es das gleiche Schulterzucken, keine Ahnung, was dort passiert ist. Deshalb möchte ich mit euch heute einfach mal mir diese Begebenheit anschauen. Und ich lade euch ein, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, die Apostelgeschichte aufzuschlagen. Und zunächst mal das erste Kapitel, also ganz am Anfang dieses Berichtes, den Lukas an den Theophilus schreibt. Und er spricht ja davon in den Vers 1, dass das der zweite Bericht ist, den er schreibt. Der erste Bericht ist das Lukas-Evangelium. Jetzt schreibt er in dem zweiten Bericht, und dort schreibt er alles, was von Jesus von Anfang an tat und lehrte, das war der erste, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigt er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Soweit erst einmal. Warum ist eigentlich Himmelfahrt immer an einem Donnerstag? Wisst ihr das? Ich muss gestehen, mir war das selbst gar nicht so sehr bewusst. Aber als ich diesen Text wieder las, da wurde es klar. Was steht hier? Vers 3. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang. Also Himmelfahrt findet immer 40 Tage nach der Auferstehung statt. Das ist also genau deshalb diese Termine in unserem Kalender, die sich also daran orientieren. Jesus war wohl nach seiner Auferstehung 40 Tage noch mit seinen Jüngern zusammen. Und er hat 40 Tage lang mit ihnen Gemeinschaft gepflegt. Er war wohl nicht jeden Tag bei ihnen. Am Anfang, wissen wir, waren sie auch öfters mal alleine. Und er hat sie dann später wieder getroffen am See Genezareth. Aber er hat hier noch eine gewisse Zeit mit ihnen verbracht. Ihnen Dinge erklärt, ihnen Wegweisung gegeben, damit sie verstanden haben, was passiert ist in der Vergangenheit. Und dann wird berichtet, in den folgenden Versen hier, die wir jetzt nicht lesen, dass Jesus sagt, bleibt jetzt noch zusammen, bleibt hier in Jerusalem und wartet darauf, dass etwas ganz Besonderes geschieht. Ihr sollt nämlich meine Zeugen sein, sagt Jesus. Und er macht deutlich, ihr sollt Zeugnis ablegen, zunächst einmal hier in Jerusalem, dann in Samarien und dann aber auch letztlich bis ans Ende der Welt. Und danach wurde Jesus gen Himmel aufgenommen. Das wird im ersten Kapitel, ja, bis Vers 14 berichtet. Die Jünger waren natürlich erst einmal perplex. Ich weiß nicht, ob Jesus ihnen vorher gesagt hat, ich werde gen Himmel auffahren. Jedenfalls standen sie ganz betrübt und ja, wahrscheinlich fassungslos da und wussten nicht, was mit ihnen jetzt passiert ist. Bis ihnen dann auch die Engel sagen, dieser Jesus wird wiederkommen. So wie ihr ihn jetzt habt, gen Himmel fahren sehen, so wird er auch wiederkommen. Was machen die Jünger danach? Ab Vers 15 wird berichtet, dass sie weiterhin sich versammeln. 120 Gläubige ungefähr gibt es dort am Anfang, die sich versammeln im Haus der Maria, der Mutter des Johannes Markus, der dann das Markus-Evangelium geschrieben hat. Und dort sind sie zusammen, studieren wahrscheinlich das Wort und warten. Sie warten. Aber sie drehen dabei nicht Däumchen, sondern sie sagen, es ist doch was Wichtiges passiert. Wir waren vorher mal 12, die zum engsten Kreis um Jesus gehörten. Jetzt sind wir nur noch 11. Wir müssen wieder aufstocken, wir müssen wieder 12 werden. Und so wählen sie einen 12. Apostel. Und sie lassen das Los dann darüber entscheiden, legen das Gott vor und es wird ein gewisser Matthias gewählt. So sind sie wieder 12 Apostel. Und dann geschieht ja, etwas ganz Besonderes in Apostelgeschichte 2. Ich lade euch ein, nochmal die Bibel zur Hand zu nehmen und die ersten drei Verse, die ersten vier Verse mit mir zu lesen. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Pfingsten. Ein großes Wunder ist hier geschehen. Was ist aber Pfingsten damals gewesen? Es war ja noch nicht das Pfingsten, das es für uns Christen hier ist. Damals war das Pfingstfest das Fest der 7 Wochen. So nannte man es auch. Und 7 Wochen sind ja 49 Tage. Und Pentekoste, das ist der 50. Im Englischen hat man das dann also auch noch. Also der 50. Tag. An dem fand also dann dieses Pfingstfest, dieses Fest statt. Und es war das zweite große Fest Israels. Es fand am Ende der Gerstenernte und Anfang der Weizenernte statt. Und es war eines der drei großen Wallfahrtsfeste. Also man pilgerte immer wieder nach Jerusalem. Eines davon war Passa, 50 Tage, also vorher. Das zweite war nun mal Pfingsten und dann gab es auch noch das Laubhüttenfest. Diese drei Feste waren große Pilgerfeste und man sagte den Leuten immer, sofern es möglich ist, kommt nach Jerusalem und seid in dieser Zeit hier am Tempel. Und jeder israelitische Mann sollte im Heiligtum vor Gott erscheinen. Es fand eine heilige Festversammlung statt, ein Tag der Ruhe und der Freude. Und als Opfer wurden zwei gesäuerte Brote von dem neuen Getreide als Speisopfer dargebracht. Und ihr seht schon, das waren gesäuerte Brote, Passafest, ungesäuerte Brote. Hier war es ein Opfer von dem neuen Getreide. Und deshalb war also hier dieses Pfingstfest damals schon so etwas wie ein erstes Dankfest. Ein Erntedankfest. Die Ernte war noch nicht komplett eingebracht, aber die erste Ernte, die Gerste-Ernte, die nämlich am Anfang steht, die wurde schon eingefahren und von diesem neuen Korn hat man also schon einmal Gott gedankt für das, was er einem schenken wird. Und weil eben man erwartet hat, dass also auch alle israelitischen Männer zu dieser Zeit nach Jerusalem kommen, war die Stadt auch wieder voller Menschen. Manch einer war vielleicht immer noch da. Andere kamen jetzt hinzu. Und dann geschieht genau das, was wir gelesen haben. Die Jünger sind ja wohl nicht bei sich zu Hause in diesem Moment, wo nur so die Gemeinde sich versammelt hat, sondern sie sind hier jetzt mitten unter den Menschen, im Tempel. Dort waren sie zusammen. Und der Tempel damals war ja nicht so ein Gebäude, wie das hier bei uns der Fall ist, wo man so schön sitzt, sondern da gab es ja diesen Vorbereich. In das wirkliche Heiligtum ist ja niemand hereingekommen vom normalen Volk. Das war ja immer noch Aufgabe der Priester. Aber wenn vom Tempel die Rede ist, ist ja immer von diesem ganzen Bezirk die Rede. Und wenn ihr in eurer Bibel hinten einschaut, seht ihr ja auch dort, ist ja meistens eine Karte auch vom Tempel, dass dort auch so eine Halle ist, in der man sich so versammelt hat. Und dort standen die Menschen und dort hat jemand geredet, dort hat ein Rabbi gelehrt. Es war also auch kein Ort der Ruhe, wie wir das manchmal glauben, sondern dort waren die Menschen miteinander im Gespräch. Und überall hörte man, wie Leute dort also auch redeten. Dort war ein Schriftgelehrter, der etwas lehrte, dort jemand anderes. Und hier war es wohl so, dass dort auch die Jünger zusammen waren. Und sie standen dort und jetzt geschieht etwas Besonderes. Und deshalb fasziniert mich auch diese Begebenheit, denn ich möchte es mal so sagen, Pfingsten ist das Fest der Überwindung. Denn was haben die Jünger hier überwunden? Zunächst einmal als erstes haben sie ihre Sprachlosigkeit überwunden. An Pfingsten haben die Jünger ihre Sprachlosigkeit überwunden. Denn seit dem Tod Jesu und seiner Auferstehung, da waren sie stumm. Jedenfalls, sie waren nicht hörbar für die anderen Menschen. Sie haben sich versteckt aus Angst vor den Juden, heißt es in Johannes 20, Vers 19. Und sie haben niemanden getraut, hereinzulassen. Und Jesus kam einfach zu ihnen nach seiner Auferstehung. Und danach sagte Jesus auch, bleibt zusammen, studiert miteinander Gottes Wort. Und so fingen sie auch an zu studieren, Klarheit zu bekommen. Und die Gespräche mit Jesus haben ihnen auch geholfen. Und dann sagt er ihnen auch noch, 10 Tage vor Pfingsten, bleibt zusammen, wartet darauf. Es wird noch etwas Besonderes geschehen. Mein Stellvertreter, er wird noch kommen. Wartet darauf, ihr werdet es wissen, wann es soweit ist. Und jetzt ist es soweit. Hier an Pfingsten ist der Tag gekommen und die Sprachlosigkeit wird überwunden. Zum ersten Mal seit der Kreuzigung Jesu wird in der Bibel berichtet, dass die Jünger jetzt wieder öffentlich auftraten, gepredigt haben. Und so sprechen ganz ungezwungen diese Männer aus Galiläa mit Menschen aus Ägypten, aus Libyen, aus Rom, von der ganzen Welt oder sagen wir einmal von diesem ganzen Umfelds dort, wo überall auch Juden gelebt haben, die wieder zurückgekommen sind in ihre Heimat. Und sie haben das nicht auf Englisch getan oder vielleicht damals auf Griechisch, eine Sprache, die die meisten doch mehr oder weniger beherrschten. Oder, ja, wir würden heute vielleicht sagen, Esperanto oder irgendeine Sprache, die weit verbreitet ist. Auch nicht auf Latein, das vielleicht für die frühe Kirche wichtig war. Auch nicht in Hebräisch, der Sprache der Synagoge, oder Aramäisch, der Sprache Jesu und die sie auch selber konnten. Nein, sie haben in einer ganz neuen Sprache gesprochen, nämlich jeder in einer anderen, in der Sprache, in der die Menschen sie verstanden haben, aus der sie kamen. Es war ein Sprachenwunder. Und der Heilige Geist hat also hier diese Sprachbarrieren überwunden. Und sie haben gepredigt, es ist ja davon die Rede, dass es eben nicht nur Petrus war, sondern dass der Heilige Geist sich auf alle gesetzt haben und alle gepredigt haben. Vielleicht hat der eine in dieser Sprache gesprochen, der andere in jener, ohne dass er sie konnte. Und alle waren ganz erstaunt, wenn ihr weiterlest, haben gesagt, die sprechen ja unsere Sprache, woher kennen sie denn dann diese denn? Und wieder andere haben darüber gespottet und gesagt, na, die sind betrunken. Zu früh dem Wein schon zugesprochen und jetzt reden sie dort. Aber es war klar, dass das nur Spott war. Denn andere haben gesagt, nein, wir hören sie in unserer Sprache. Und das war, dadurch hatten sie solch eine Aufmerksamkeit bekommen, dass die Leute ihnen auch zugehört haben. Der Heilige Geist überwindet Sprachbarrieren und auch die Sprachlosigkeiten. Und es bleibt dabei auch bei der Vielfalt der Sprachen. Das finde ich auch faszinierend. Es hätte ja vielleicht sein können wie umgekehrt zum Turmbau zu Babel. Ihr wisst, dort hatten die Menschen wohl vorher eine Sprache. Und dann ist Gott herniedergekommen und hat die Sprachen verwirrt. Dann gab es diese Vielfalt. Gott hätte es ja auch jetzt so machen können, dass er wieder alles zurückführt und die Jünger sprechen einfach in einer Sprache und alle hören diese Sprache, aber kennen sie gar nicht. Aber ganz offensichtlich war es ja wohl nicht so, dass es eine neue Sprache war oder nur eine Sprache, die dann herausgehoben wurde als die Sprache, sondern sie haben in allen Sprachen gesprochen. Die Vielfalt scheint Gott doch auch dort schon wichtig gewesen sein. Und das ist für mich auch ein Hinweis darauf, dass die Vielfalt und gute Gemeinschaft immer auch eine Herausforderung auch darstellt, auch für uns als Gemeinde. Und der Geist Gottes aber dazu beiträgt, auch hier die Sprachlosigkeit zu überwinden. Und ich glaube, das können wir auch weiter übertragen. Das können wir auch darauf übertragen, dass dann auch wieder anfangen, alt und jung wieder miteinander zu sprechen. Die Älteren versuchen zu verstehen, wann etwas cool ist oder wann etwas krass ist, wie das die Jungen sagen. Und die Jungen versuchen auch zu verstehen, wie man denkt, wenn man Verantwortung zu tragen hat. Für eine Familie, für einen Betrieb, für eine Klasse oder eben auch für eine Gemeinde. Da kommen Menschen wieder miteinander ins Gespräch. Mann und Frau, verschiedene Gruppen, die es ja immer wieder auch gibt. Und das ist auch unser Ziel, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und uns nicht aus dem Weg gehen oder uns gegenseitig Vorwürfe machen, sondern miteinander reden. Das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, dann fangen auch Menschen an, gemeinsam nach Gott zu suchen. In ihren verschiedenen Traditionen, die sie geprägt haben. Und so können wir dann auch sagen, dass wir als Gemeinde, die wir ja auch ganz unterschiedliche Hintergründe haben, gemeinsam dann auch auf dem Weg sind. Der Heilige Geist überwindet Sprachbarrieren. Und er überwindet die Sprachlosigkeit. Und deshalb ist für mich Pfingsten also auch ein Fest, das die Überwindung dieser Sprachlosigkeit beinhaltet. Als zweites ist Pfingsten auch die Überwindung von Minderwertigkeitsgefühlen. Und das hängt natürlich auch mit dem ersten zusammen. Ein Werk der Liebe Gottes ist es doch, wenn Menschen wieder zu Selbstbewusstsein gelangen. Wie ist es hier? Die Jünger sprechen wieder. Später, im weiteren Verlauf des zweiten Kapitels, ist es wieder Petrus, der wieder die Predigt hält, der wieder die Initiative ergreift. Und vielleicht sagen wir auch typisch, machen Sie ein Ausrufezeichen dahinter. Aber müssten wir nicht auch ein Fragezeichen dahinter machen? Dieser Petrus hat doch auch etwas ganz anderes erlebt in der Vergangenheit. Dort hat er erlebt, dass er nicht treu zu Jesus gestanden ist, dass er ihn verleugnet hat, ja, sich selbst verflucht hat. Als es darauf ankam und wo er vorher gesagt hat, das passiert nie. Und jetzt ist es passiert. Und nicht nur deshalb war Petrus danach auch sehr schweigsam. Am deutlichsten finde ich das in dieser Geschichte, die auch in Johannes 20 beschrieben wird, als Jesus seinen Jüngern am See Tiberias oder Genezareth begegnet. Sie waren die ganze Nacht fischen, wussten nicht, ja, was machen wir? Gut, fischen, das kennen wir. Sie kommen zurück, sehen da einen Mann am Ufer stehen, können ihn noch nicht erkennen. Und er sagt dann, werft das Netz zur Rechten aus, nachdem sie ihm sagten, sie haben nichts gefangen. Und sie machen es. Obwohl sie sich wahrscheinlich gedacht haben, na, was will der denn? Wir sind Fischer, wir wissen, dass das doch gar nicht funktioniert hier in der Ufernähe. Aber sie machen es trotzdem. Und als sie erkennen, dass es Jesus ist, Johannes dem Petrus sagt, du, das ist Jesus. Da nimmt Petrus seine Sachen und springt ins Wasser und schwimmt so schnell wie möglich an den Strand, kümmert sich nicht mehr um sein Boot, das müssen die anderen machen, und um den Fang. Und dann ist er bei Jesus und dann wird es berichtet in Johannes 20, dass Jesus sie fragt, und habt ihr was gefangen? Bereitet das Essen vor, und es heißt dort, keiner antwortete etwas. Schweigen. Erst nach dem Essen, da lockert sich die Atmosphäre. Und Jesus fragt ihn, diesen Petrus nämlich, Petrus, hast du mich lieber als diese? Und Petrus ist traurig darüber, denn ihm fallen natürlich all seine Fehler der Vergangenheit ein. Aber Jesus fragt ihn dreimal und gibt ihm aber auch dreimal den Auftrag, weide meine Lämmer. Aber er hat diesen Auftrag ja nicht alleine bekommen. Auch die anderen, auch hat Petrus den Heiligen Geist nicht alleine bekommen. Nein, alle Jünger haben ihn bekommen. Aber Petrus, nun mal so wie er ist, von seinem Art, von seinem Temperament, ist ein initiativer Mensch und wird dann auch wieder zum Sprachrohr und auch zu einem der Leiter der Gemeinde, aber nur zu einem unter anderen. Und wenn wir auch auf die anderen Jünger uns einen Blick werfen, wie anders erscheinen sie nach Pfingsten gegenüber der Zeit zwischen Auferstehung oder zwischen Tod und Himmelfahrt Jesu. Da wurden Petrus und Johannes gefangen genommen, weil sie im Tempel gepredigt hatten. Sie hatten von Jesus erzählt, dass er der Retter der Menschen sei. Und die Leute wollten ihnen das verbieten. Und man sagte ihnen vor Gericht, sie dürften wieder gehen. Kein Problem, ihr dürft wieder gehen, nur eine Bedingung. Ihr dürft nicht noch einmal öffentlich von diesem Jesus erzählen. Und was machen diese beiden? Sie wussten, sonst müssen sie mit Gefängnis rechnen. Doch anstatt einfach nur mal den Mund zu halten und zu gehen, stellen sie sich vor das Gericht und sagen, Apostelgeschichte 4, Vers 20, wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Das sind doch wieder ganz andere Menschen, nachdem sie den Heiligen Geist erfahren haben. Vorher verstecken sie sich, dort haben sie doch diese Minderwertigkeitskomplexe, würden wir vielleicht sagen, Gefühle. Aber jetzt sind sie gestärkt und sie können mit dieser Kraft auch wieder aufstehen und vor den Menschen auch predigen. Und Apostel Paulus schreibt das an die Gemeinde in Ephesus in Kapitel 1, Vers 13 so. Er sagt, nachdem ihr diese Botschaft eurer Errettung im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Paulus erinnert auch die Epheser daran. Ich weiß nicht, ob auch aus Ephesus welche damals in Jerusalem waren, aber sicher sind ganz neue Menschen hinzugekommen. Und Paulus sagt, der Heilige Geist, den habt auch ihr bekommen. Ihr habt ihn geschenkt bekommen und er ist wie ein Siegel euch aufgedrückt und ihr gehört jetzt zu Gott. Und ihr dürft euch diesen Wert bei Gott auch bewusst sein. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich das immer wieder auch klar macht. Du bist in den Augen Gottes etwas wert. Wenn wir das uns vor Augen stellen, verändert sich etwas. Dieser große Gott, er hätte auch im Himmel bleiben können, aber er ist Mensch geworden. Er hat alles gegeben, nämlich sein Leben, damit wir leben können, damit wir einen Neuanfang auch bekommen. Und diesen Neuanfang hat er einem Petrus gegeben, auch einem Johannes, auch einem Paulus, der vorher die Gemeinde verfolgt hat. Auch Judas hätte diese Chance bekommen, doch er hat sie leider nicht genutzt. Er hat keine Perspektive gesehen und seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Er hatte diesen Wert nicht erkannt. Aber Gott möchte uns diesen Wert geben. Und ich denke, dass das ein ganz wichtiger Gedanke ist. Er möchte uns herausholen aus dem Schneckenhaus, in dem wir uns manchmal verkriechen. Und damit bin ich auch bei uns, denn ich denke, uns geht es doch manchmal ganz genauso. Vielleicht denken wir manchmal auch, na, wir sind doch eine kleine Kirche. Was haben wir schon für eine Bedeutung? In Deutschland oder in München? Manchmal haben wir auch eine Scheu vor den Leuten, vor den Menschen. Aber Gott möchte genau das überwinden und Pfingsten machte das auch wieder deutlich. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Diese Verheißung, die er seinen Jüngern damals gibt, die auch uns heute gilt: Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. Ja, und ein dritter Punkt: Überwindung von Vorurteilen. Pfingsten ist das Fest der Überwindung. Auch Vorurteile werden überwunden. Und ein Vorurteil ist eben, Gott gehört in den Himmel, die Menschen auf die Erde. Und manch einer sagt ja auch, na, dieser Gott, der droht irgendwo im Himmel, den interessiert doch überhaupt nicht, was hier auf dieser Erde passiert. Und als Beispiel werden eben Katastrophen oder Kriege oder sonst was auch angeführt. Aber an Pfingsten wird deutlich, dass es umgekehrt ist. Dass Gott herunterkommt auf diese Erde, damit wir eben nach oben gehoben werden. Gott auf Erden, wir im Himmel, könnten wir sagen. Das ist doch das Pfingstwunder. Und genau deshalb habe ich auch für die Predigt den Titel gewählt: Gottes Geist will bei uns wohnen. Gott möchte nicht in der Ferne bleiben. Er möchte auch nicht einfach irgendwo hier auf dieser Erde sein und irgendwo vielleicht ein Haus bauen, wo wir alle hinpilgern und sagen, dort ist Gott. Nein, er will bei uns wohnen. Er möchte in unser Herz einziehen. Und vielleicht sagt einer auch an der Stelle, naja, also mit dem Heiligen Geist, der hier bei uns einziehen will, das ist mir doch ein bisschen nebulös, damit kann ich nichts anfangen. Und wir denken dabei so an die Dreieinigkeit und sagen, oh, wie ist das schwer so zu erklären, übereinander zu bringen. Einen Vater können wir uns ja noch vorstellen, denn wir alle hatten einen Vater, die meisten kannten ihren Vater, manche waren auch liebende Väter, sodass man sich vielleicht noch etwas darunter vorstellen kann. Jesus wird als Mensch beschrieben und steht uns deshalb auch nahe. Denn durch sein Verhalten sind wir eigentlich immer wieder angezogen, sagen, toll, wie er auf dieser Erde gelebt hat. Das fällt uns nicht so schwer vorzustellen. Aber wenn wir uns den Heiligen Geist vorstellen, da kommen wir doch ein bisschen ins Strudeln. Jedenfalls geht es vielen so. Und wir fangen dann eben halt auch an, ihn in Symbolen zu beschreiben. War ja schon in der Bibel so. Dort wird die Taube benutzt, hier in Apostelgeschichte 2 der Wind und auch das Feuer. Und so betonen wir den Heiligen Geist auch ganz unterschiedlich. Aber Fakt ist, dass wir als Adventgemeinde glauben, dass er zur Trinität Gottes gehört. Gott als Vater, Gott als Sohn und Gott als Heiliger Geist. Und er ist auch weder etwas Nebulöses, etwas ja, so ein Irgendetwas, noch ist er einfach nur eine Kraft oder Macht. Manch einer versteht ja den Heiligen Geist so als ein Es, sage ich einmal. So etwas wie ein Gegenstand, vielleicht als ein Werkzeug in den Händen Gottes, dessen Gott sich bedient, um uns Menschen zu begegnen. Ich kann das aber nicht so sehen. Denn wenn wir es so sehen, dann besteht immer auch eine Gefahr, dass wir, wenn wir den Heiligen Geist nämlich als solch eine unpersönliche Kraft sehen, dann geht es so, dass wir es oft als ein Werkzeug sehen, dessen man sich bedient, um etwas zu tun. Also vielleicht auch wir bedienen uns des Heiligen Geistes, um irgendetwas auf dieser Welt ins Rollen zu bringen. Aber gemäß der Bibel ist es eigentlich genau umgekehrt. Der Heilige Geist ist jemand, der über uns verfügen möchte, der uns ansprechen möchte, der uns eigentlich als Werkzeuge benutzen möchte und nicht umgekehrt. Wir haben oft so dieses Bild dieser Kraft, vielleicht denken wir auch an einen Magneten oder so etwas, der irgendetwas bewirkt und wir sagen, Hauptsache diese Kraft ist dort. Aber in der Bibel wird er uns als eine selbstständige Persönlichkeit dargestellt, mit eigenen Entscheidungen. Und während Gott der Schöpfer des Universums ist und sein Sohn unser Erlöser und Retter, beschreibt uns die Bibel den Geist Gottes als denjenigen, der das Werk Jesu weiterführt. Schwierig wird es natürlich dann, wenn wir darüber sprechen, was der Geist Gottes macht, was er bewirkt oder vielleicht auch heute noch unter uns tut. Wir haben vorhin davon gelesen, Apostelgeschichte 2, dass der Heilige Geist wie ein Wind zu den Menschen kam. Vielleicht ist das gar nicht so ein schlechtes Bild. Ein Wind kann man auch nicht sehen. Wir können nur das sehen, was dieser Wind bewirkt. Wenn das Schiff eines Segels sich bläht, dann sehen wir den Wind nicht. Manchmal sieht man so Turbulenzen, aber man sieht es nicht. Man sieht die Wirkung. Dann spüren wir vielleicht auch die Kraft des Windes, wenn wir auf einem Segelschiff unterwegs sind. Oder wenn man einen Drachen steigen lässt, dann wissen wir auch, welche Rolle der Wind dabei spielt. Aber wichtig ist doch, dass wir eben nicht nur den Wind sehen, der einfach nur die Auswirkung sehen, sondern immer wissen, dahinter steht ja auch etwas, das überhaupt hier aktiv ist. Und ich glaube, ähnlich ist es mit der Person des Heiligen Geistes. Wir können ihn oft nicht so als Person sehen, wie wir uns eben Personen vorstellen, so aus Fleisch und Blut. Aber obwohl er da ist, obwohl er wirkt, können wir ihn in verschiedenen Situationen erleben und spüren. Auch von den Jüngern heißt es ja schon, dass sie an vielen Situationen nicht alles verstanden. Sie begriffen auch am Anfang gar nicht, was es bedeutet, dass Jesus unser Retter ist. Das änderte sich aber, als sie den Heiligen Geist an sich wirken ließen. Und Jesus hatte es ihnen ja auch beschrieben in Johannes 16, Vers 7 und 8. Ich lese die zwei Verse noch einmal. Dort sagt er, ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Zunächst einmal würden wir vielleicht hier auch innehalten sagen, Moment, es ist besser, wenn Jesus geht. Wir würden uns vielleicht umgekehrt wünschen, es wäre doch besser, wenn er auch hier mitten unter uns wäre. Aber Jesus sagt, es ist besser, wenn ich gehe. Und er gibt auch die Begründung. Sonst käme der nicht, der euch an meiner Stelle helfen soll. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünden öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Mit anderen Worten, der Heilige Geist ist der Stellvertreter Jesu auf dieser Erde. Er ist derjenige, der das Werk Jesu fortsetzt. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, denn ich bin an den Körper, an meine Menschlichkeit hier gebunden. Ich kann nicht überall gleichzeitig sein. In Apostelgeschichte 2 sehen wir schon, dass dort viele Menschen gleichzeitig von diesem Heiligen Geist ergriffen werden. Und wenn wir das jetzt noch viel weiter sehen als nur lokal hier auf Jerusalem, dann ist es eben so, dass der Heilige Geist dadurch einen viel größeren Wirkungsbereich dann auch hat, als ihn Jesus in seiner menschlichen Gestalt jemals hätte haben können. Und deshalb, wenn wir nun die Geschichten von den Jüngern nach Pfingsten lesen, entdecken wir, dass sie das begriffen haben, dass der Heilige Geist durch sie wirken will. Und nicht nur sie haben begriffen, wer Jesus wirklich ist, sondern ihre Zuhörer haben das auch begriffen. Wir lesen zum Beispiel von der Predigt des Petrus in Apostelgeschichte 10, dass während er redete, der Heilige Geist über die Zuhörer kam. Und er fiel auf die Menschen, öffnete ihre Herzen und brachte sie dahin, dass sie ihr Leben Jesus gaben. Apostelgeschichte 10, Vers 44. Insofern können wir also hier festhalten über den Heiligen Geist, dass eine ganz wichtige Aufgabe er hat, Menschen zu begleiten, sie zu führen, den Dienst Jesu weiterzuführen, aber auch die Menschen für Jesus zu öffnen. Und so will Gottes Geist wirken. Damals hat er es schon getan, heute will er das genauso tun. Und so ist der Heilige Geist eben genau diese Persönlichkeit. Und ich gebrauche lieber den Begriff der Persönlichkeit als den Begriff der Person, denn mit Person verbinden wir immer so einen Menschen oder irgend so etwas, das neben uns steht. Und das ist der Heilige Geist ganz sicherlich nicht. Aber er ist eine Persönlichkeit mit einem eigenen Willen, mit der Stellvertreterfunktion Jesu auf dieser Erde. Und er ist von der Dreieinigkeit Gottes die Person, die am meisten mit uns zu tun hat. Jemand hat die Dreieinigkeit einmal so beschrieben, vielleicht kennt ihr das auch. Gott Vater ist der Gott über uns, Jesus ist der Gott für uns und der Heilige Geist ist Gott in uns. Ja, ich glaube auch, Gott lebt in uns. Und zwar in der Person des Heiligen Geistes. Wie wir es in Epheser gelesen haben, Gott hat das Siegel hier bei uns aufgedrückt, indem er uns den Heiligen Geist geschenkt hat. Und er möchte in unserem Leben mächtig werden. Und er möchte auch in uns dieses Pfingstfest vollführen. Ein Fest der Überwindung. Überwindung der Sprachlosigkeit, Überwindung der Minderwertigkeitsvorstellungen und Überwindung der Vorurteile. Wenn wir das mit Pfingsten verbinden, so denke ich, ist es immer wieder wert, über dieses Fest neu nachzudenken. Und so wünsche ich uns auch eine gesegnete Zeit. Amen. Wir wollen beten. Unser großer Gott, wir sind dankbar, dass wir dein Wort, die Bibel, haben. Und es sind immer wieder auch sehr interessante Begebenheiten dort berichtet. Und die Begebenheit an Pfingsten, die spricht uns auch immer wieder an, weil wir sehen, dass du hier Menschen auch anrührst, dass du sie mit deinem Heiligen Geist ausstattest. Herr, du möchtest auch uns mit deinem Heiligen Geist auch erfüllen. Wir haben es auch schon erlebt und wir bitten dich immer wieder aufs Neue, dass du auch in uns auch mächtig wirst. Wir haben davon gesungen und wir haben dich eingeladen, damit auch wir erleben, damit wir auch Überwindung erleben, dass wir wieder sprechen können, überall dort, wo wir vielleicht auch sprachlos sind, dass wir aber auch neuen Mut bekommen, weil wir den Wert erkennen, den wir in deinen Augen haben und weil wir auch eine ganz neue Beziehung zu dir bekommen. Geh du mit uns durch dieses unseres Leben, begleitet uns heute auch an diesem Sabbattag. Wir danken dir für deine Nähe, für die Möglichkeit der Begegnung mit dir hier in diesem Gottesdienst, aber auch darüber hinaus. Geh du immer mit uns und begleite du uns. Segne uns und habe herzlich Dank dafür. Wir denken auch an unsere Kranken. Wir bitten dich, dass du mit ihnen bist, dass du auch sie geleitest, dass auch sie verspüren, dass sie nicht alleine sind, dass du mit ihnen gehst. Gib aber auch uns die Möglichkeit, Hilfestellungen zu geben. Und so danken wir dir in Jesu Namen. Amen.